Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation. Mit Tobias Schmidt.
Die Bundesregierung reagiert auf die anhaltende Wirtschafts- und Energiekrise mit einem Entlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger. Im Fokus der Öffentlichkeit stehen vor allem zwei Maßnahmen. Zum einen ein auf 2 Monate angelegter Tankrabatt und zum anderen die Möglichkeit einer steuer- und abgabefreien Zahlung von bis zu 1.000 Euro, die Unternehmen an ihre Beschäftigten auszahlen können. Mittel- bis langfristig sollen vor allem Reformen bei der Einkommensteuer und der gesetzlichen Krankenversicherung in Angriff genommen werden. Doch was bringen diese Maßnahmen der Bevölkerung wirklich? Und was heißt diese Einigung politisch? Das bespreche ich heute mit Karin Christmann. Karin Christmann ist stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros beim Berliner Tagesspiegel und tägliche Beobachterin des politischen Tagesgeschehens. Liebe Frau Christmann, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Frau Christmann, am Montag haben die Spitzen von Union und SPD ein Maßnahmenpaket verkündet, was zum einen Teil aus kurzfristigen Entlastungen besteht und zum anderen aber auch aus einer zumindest Absichtserklärung von mittelfristig wirkenden Reformbemühungen in Sachen Steuern, aber auch bei der gesetzlichen Krankenkasse. Fangen wir mal bei den eher kurzfristig ausgelegten Entlastungen an, die vor allem bei den Energiepreisen ansetzen sollen. Die umfangreichste dieser Entlastungsmaßnahmen ist ein zeitlich begrenzter Tankrabatt, der über die Senkung der Energiesteuer kommen soll. 17 Cent pro Liter, Kostenpunkt ist 1,6 Milliarden Euro und der Tankrabatt soll auf 2 Monate begrenzt sein. Sie haben darüber berichtet, ist inzwischen schon raus, ab wann der Tankrabatt gelten soll?
Er soll ab Anfang Mai gelten. Dafür soll auch eine Sondersitzung des Bundesrates einberufen werden. Das wird nicht das Problem sein, denn niemand in den Bundesländern will als der oder diejenige dastehen, der den zügigen Start des Tankrabatts verhindert hat. Also man kann damit rechnen, dass es Anfang Mai losgeht.
Jetzt gibt es ja unterschiedliche Expertenmeinungen, auch darüber haben Sie berichtet. Wir hatten die gleiche Geschichte ja schon mal vor 4 Jahren, 2022, da hat er 3 Monate gegolten mit, ich sage mal, ähnlich hohen Kosten und überschaubaren Auswirkungen. Warum hat sich die Bundesregierung jetzt trotz eigentlich gegenteiliger Bekundungen doch nochmal dazu entschlossen, auf das gleiche Instrument wiederzusetzen?
Ich glaube, sie hat sich dazu entschlossen, weil dieses Narrativ einfach so mächtig ist. Der Volkszorn an der Zapfsäule, da müssen wir was tun. Das berührt sozusagen die Urinstinkte in der Politik, gerade in Deutschland. Trotzdem ist das aus meiner Sicht kein schlaues Instrument und keine gute Entscheidung. Es profitiert eben jeder, der tankt, von der sprichwörtlichen Krankenschwester im Fiat bis zum Millionär im Zweit-Porsche. Das ist so nicht sinnvoll, mal ganz abgesehen davon, dass die Krankenschwester, die mit dem Bus zur Arbeit fährt, die Sache auch noch mitfinanziert.
Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzler hat gesagt, das ist von allen diskutierten Optionen die schlechteste. Was waren denn die anderen diskutierten Optionen?
Es gab da wirklich eine lange Liste. Da ist öffentlich wirklich sehr viel diskutiert worden, bevor sich die Koalition dann selbst sortiert hat. Der Tankrabatt kommt jetzt. Eine Alternative wäre gewesen die Anhebung der Pendlerpauschale. Das war auch die Variante, die sozusagen in der koalitionsinternen Diskussion am nächsten dran war. Das war sozusagen die Alternative. Aber es gab noch andere Ideen. Ein Preisdeckel wurde diskutiert. Den gibt es in anderen Ländern, zum Beispiel in Belgien. Das ist aber eben auch was, wo die Union gesagt hat, das funktioniert nicht, das machen wir nicht. Tempolimit war in der Diskussion, ist auch immer noch in der Diskussion. Das greift nicht direkt in den Markt ein, sorgt aber eben dafür, dass der Verbrauch sinkt. Es gab auch die Idee, ob man die Stromsteuer senkt oder ob man allen Leuten eine Energiepreispauschale auszahlt. Das ist dann wieder die Frage, bekommt man das praktisch hin? Eine Überlegung war auch, ob man ÖPNV vergünstigt. Also der Strauß an Ideen, der war bunt und groß.
Wir haben gerade schon gesagt, dass die Maßnahmen überhaupt nicht zielgenau ist. Trotzdem könnte man natürlich wahrscheinlich schätzen, wer am stärksten von diesem Tankrabatt profitieren würde und welche Gruppe am wenigsten. Ist es eine Entlastung, die tatsächlich hauptsächlich die Mittelschicht trifft oder wo erwarten Sie da die größten Profiteure?
Naja, eine Entlastung bei den Tankpreisen trifft ja 1:1 die Leute in dem Maße, wie sie tanken. Von daher kann man das gar nicht so einfach beantworten. Denn es gibt ja auch Leute in der Mittelschicht, die trotzdem nicht aufs Auto angewiesen sind. Klar, man zielt auf diejenigen, die für die Arbeit aufs Auto angewiesen sind oder um das Kind zur Kita zu bringen. Aber wie gesagt, zielgerichtet ist das nicht. Da gibt es gerade in den Ballungsräumen auch viele Leute, die im ÖPNV sitzen, um zur Arbeit zu kommen. Von daher, wenn man wirklich dafür sorgen will, dass die Menschen entlastet werden, die unter der Krise besonders leiden, dann müsste man zielgenauer rangehen als mit so einem Instrument.
Eine große Kritik, die auch immer an diesem Instrument kommt, ist, dass es im Endeffekt doch dann nur den Mineralölkonzernen hilft, die dann im Endeffekt die Rendite des Tankrabattes einstreichen. Um dem entgegenzuwirken, möchte die Bundesregierung jetzt das Kartellrecht weiter schärfen. Was genau ist da geplant? Wissen Sie da von geplanten Maßnahmen, die in der Pipeline sind, oder ist das erstmal nur eine Ankündigung?
Die Koalition hat ja gerade erst die Befugnisse für das Kartellamt ein bisschen erweitert. Das soll jetzt noch ein bisschen mehr passieren. Und zwar sollen die konkret die Befugnis bekommen, noch mehr Daten zu erheben, sozusagen auf früheren Stufen des Marktgeschehens. Das ist jetzt trotzdem erstmal ein bisschen wolkig. Man hört aus der Bundespolitik auch eine Unzufriedenheit damit, dass das Kartellamt die Befugnisse, die es hat, gar nicht so richtig nutzt. Also da gibt es eine gewisse Unzufriedenheit in der Koalition. Die haben das Gefühl, die lehnen sich zurück und irgendwann im nächsten Jahr kommt dann mal ein Bericht. Und da herrscht der Eindruck, so richtig wird da nichts getan. Und man muss ja auch sagen, wahnsinnig viel zu hören war vom Kartellamt bisher nicht. Aber es ist natürlich auch eine Lage, wo es mit den Mitteln des Kartellrechts so einfach eben nicht ist. Denn der Weltmarkt ist der Weltmarkt in einer absolut außergewöhnlichen Sondersituation.
Eine Sache, die auch diskutiert wird, die jetzt aber zumindest vorläufig nicht kommen wird, ist die von der SPD geforderte Übergewinnsteuer an die oder für die Mineralölwirtschaft. Soll jetzt nicht kommen. Das ist allerdings auch nicht komplett vom Tisch, oder?
Nee, ganz und gar nicht. Bei der SPD will man das unbedingt nach wie vor. Das ist wieder ein klassischer Fall von einem schwarz-roten Formelkompromiss. In diesem Papier steht jetzt drinne: Wenn es rechtlich machbar und rechtlich abgesichert ist, könnten wir das wohl machen. Da sagt die SPD, kein Problem, rechtlich geht das ja alles. Und die Union sagt, naja, rechtlich funktioniert es aber nicht. Das heißt, man hat sich überhaupt nicht geeinigt, sondern den Streit nur vertagt. Für die SPD ist nach wie vor sehr wichtig, diese Übergewinnsteuer soll kommen. Die Union sagt nach wie vor, auf gar keinen Fall. Da steht uns also noch eine muntere Diskussion bevor. Beerdigt ist das Thema nicht.
Während jetzt im Falle des Tankrabatts eine Steuer temporär für die Dauer von 2 Monaten gesenkt wird, soll eine andere Steuer dauerhaft steigen, und zwar die Tabaksteuer, die noch im Jahr 2026 erhöht werden soll. Wieso hat sich die Koalition jetzt darauf geeinigt, hier eine Gruppe so deutlich stärker als alle anderen zu belasten? Hängt das auch mit den Kosten zusammen, die Raucher im Gesundheitssystem verursachen, oder gibt es da andere Hintergründe?
Das ist natürlich auch ein Klassiker des politischen Reflexes, so wie der Kampf gegen die Tankwut ist natürlich immer das Gefühl bei den Rauchern, da kann man es irgendwie holen, da kann niemand so richtig was dagegen sagen. Wenn irgendwo Geld gebraucht wird, dann ist die Tabaksteuer schnell im Gespräch. Ich glaube, viel komplizierter ist es auch nicht. Dieses Geld, das ist jetzt ja auch in verschiedenen Zusammenhängen im Gespräch. Es geht ja unter anderem auch um das Thema Krankenversicherungskosten für Grundsicherungsempfänger. Auch dafür könnte man das Geld ja vielleicht verwenden. Ja, das ist einfach was, wo man als Politik, wenn es ein Loch zu stopfen gibt, gerne mal zugreift.
Kommen wir zu einer eher kontroversen Geschichte, und zwar der steuerfreie Bonus von bis zu 1.000 Euro, den Arbeitgeber ihren Beschäftigungen zahlen können, steuer- und abgabenfrei. Vielleicht ganz kurz persönlich, was halten Sie von dieser Idee?
Na, das ist natürlich ein bisschen Gratismut. Die Bundesregierung stellt sich hin. Was bei den Leuten hängen bleibt und vielleicht auch hängen bleiben soll, ist 1.000 Euro Entlastung, 1.000 Euro Prämie. Aber zahlen müssen es ja andere. Und in der derzeitigen Lage, vielen Unternehmen geht es sehr schlecht. Die wirtschaftliche Lage ist insgesamt sehr schlecht. Ich glaube nicht, dass damit zu rechnen ist, dass das auf ganz breiter Front kommt. Natürlich macht die Erwartungshaltung für die Unternehmen auch immer einen gewissen Druck. Also wer weiß. Aber man sorgt damit eben für massive Unruhe, setzt viele Betriebe unter Druck in eine schwierige Situation. Von daher ist das die Frage, ob das ein Erfolgsmodell werden kann.
Ist es denn durchdacht? Also ich meine, Sie haben es ja schon angesprochen, das treibt ja schon einen gewissen Unfrieden in die Belegschaften, wenn Sie halt vielleicht auch aus anderen Unternehmen hören, da wird das gemacht, warum denn bei uns nicht? Setzt die Unternehmer unter Druck? Ist es nicht eigentlich in einer Situation, wo man als deutsche Wirtschaft insgesamt eher geeinter auftreten sollte, vielleicht genau das falsche Signal und schiebt die Regierung da nicht auch einen Teil von ihrer eigenen Verantwortung, nämlich irgendwie für Entlastung zu sorgen und die steigenden Lebenshaltungskosten irgendwie in den Griff zu kriegen, schiebt die Regierung dann hier die Verantwortung von sich selbst weg und in die Privatwirtschaft rein?
Na, das ist eben Politik mit dem Rücken zur Wand. Es ist eben einfach so wenig Geld da, die öffentlichen Kassen sind wahnsinnig leer. Da macht man dann sowas, weil kein Geld da ist, um auf ganz breiter Front zu entlasten. Worüber man dann eigentlich diskutieren müsste, wäre die Einkommensteuerreform. Aber da sieht man ja auch, dass die Koalitionäre völlig unterschiedliche Vorstellungen haben. Da ist eine Einigung in sehr, sehr weiter Ferne. Und dann ruft man einfach mal so eine Prämie aus und hofft das Beste. Es wird dann ja immer darauf verwiesen, dass bei der ersten Auflage dieser Inflationsausgleichsprämie, wie sie damals hieß, das am Ende etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten auch bekommen hat. Schön und gut, aber das heißt nicht, dass das nochmal so klappen wird.
Gibt es schon Schätzungen, wie viele Unternehmen sich daran beteiligen oder wie viele Mitarbeitende das ausgezahlt bekommen würden?
In Zahlen schätzen kann man das noch nicht. Es gibt jetzt erste Unternehmen, die dann öffentlichkeitswirksam sagen, wir zahlen das. Aber es gibt eben auch ganz viele Signale, auch von der Arbeitgebervertretung, die sagen, das wird sehr, sehr schwierig.
Sie haben gerade schon angesprochen, Reform der Einkommensteuer. Da hat die Bundesregierung sich zumindest öffentlich bekannt mit einem klaren Zieldatum. Ab 1. Januar 2027 soll eine große Steuerreform kommen, die vor allen Dingen kleine und mittlere Einkommen entlasten möchte. Ist über diese Ankündigung hinaus schon irgendwas bekannt, in welche Richtung es gehen könnte?
Na, es ist eben bekannt, dass die Vorstellungen völlig unterschiedlich sind, weil die SPD eben die höheren Einkommen stärker belasten will, um die Sache zu finanzieren und die Union das nicht möchte. Und über diesen Dissens ist man da noch nicht hinaus. Das ist ja auch ein Muster dieser Koalition. Man kann sich auch nichts einigen. Verkauft es dann aber als Schritt nach vorn, dass man sich geeinigt hat, das jetzt zu besprechen oder geeinigt hat, einen Zeitplan zu haben. Das ist ja in Wirklichkeit keine Einigung. Da ist noch nichts, noch gar nichts entschieden.
Aber sind diese Positionen denn überhaupt zu einen? Also ich meine, zwischen wir müssen, also dass kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen, da sind Sie sich ja zumindest schon mal einig. Und die Frage ist halt, wird es eine Belastung geben, um das gegenzufinanzieren am oberen Ende der Einkommensskala? Oder wenn man jetzt der Union folgt und sagt, nein, wir wollen das nicht, dann muss man ja andere Wege zur Finanzierung finden. Gibt es denn von der Union Vorschläge, wie man ansonsten die Entlastung für kleine und mittlere Einkommen finanzieren könnte?
Also es gibt insgesamt Vorschläge. Es wurde dann ja im öffentlichen Raum diskutiert, eine Anhebung der Mehrwertsteuer, was auch natürlich sofort sofort
das
zur Ablehnung
sind ja
führt.
Kleine und mittlere Einkommen wieder.
Genau. Also es ist, es gibt schlicht und einfach keine Idee und kein Konzept, wie man die völlig unterschiedlichen Wünsche da unter einen Hut bekommen kann.
Aber das heißt, dass dann, wenn man sich nicht einigen kann, aber nun mal jetzt schon versprochen hat, das was kommt, dass es dann eher eine kleine Anpassung, weiß ich nicht, beispielsweise an die kalte Progression oder sowas geben wird und keinen wirklich großen Wurf von einem wirklich substanziell anderen Steuersystem, oder?
Das muss man sehen. Das ist jetzt, glaube ich, noch zu früh im Verhandlungsprozess, um das wirklich zu prognostizieren. Aber das Thema wird auf jeden Fall noch für sehr muntere Debatten sorgen.
Wie sieht es denn aus mit einer Vereinfachung des Steuersystems? Ist es quasi mit in der Verdosung oder geht es wirklich nur um ein Anpassen der Steuersätze? Oder vielleicht, wenn wir jetzt mal anders denken, vielleicht auch ein Stopfen von Steuerschlupflöchern, die bisher noch existieren. Das könnte ja auch zum Beispiel was sein, wo man Einnahmen generieren könnte.
Da sprechen Sie ja wieder ein ganz anderes Thema an, diesen ganzen Komplex Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. Da geht es ja gerade darum, dass gerade bei der Weitergabe von großen Vermögen oft überhaupt keine Steuer anfällt. Das ist so ein Punkt, wo aus meiner Sicht die Union, wie soll ich das formulieren, wo aus meiner Sicht die Union so ein bisschen in der Ecke festsitzt und sich mit ihren Argumenten eingemauert hat und nicht rauskommt und nicht einsehen will, dass da einfach Handlungsbedarf herrscht. Das ist eine sehr große Gerechtigkeitslücke. Man kann sehr große Vermögen vererben, ohne einen Euro Steuer zu zahlen oder mit nur sehr wenigen Steuern. Und das ist natürlich ein Punkt, der, wo es bei der SPD sehr pressiert und den die unbedingt da mit auf dem Tisch haben will.
Gehen wir mal weg vom Steuersystem und gucken auf das zweite große Gebiet, wo Reformen jetzt angekündigt wurden. Und im Gegensatz zu den eher schwammigen oder blumigen Verkündungen im Bereich Steuern, auch schon sehr konkret und sehr mit harten Einschnitten verbunden, und zwar im Bereich Gesundheit. Am Dienstag hat Gesundheitsministerin Nina Wagen ihre Eckpunkte für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgelegt, beziehungsweise eigentlich nicht ihre Eckpunkte, sondern die Eckpunkte der Kommission, die das erarbeitet haben, die sie aber zu 90%, hat sie, glaube ich, gesagt, für gut befunden hat und übernommen hat. Bei rund 15 Milliarden Euro Defizit der gesetzlichen Krankenkasse muss dringend an der Ausgabenseite gespart werden. Es soll jetzt das Prinzip gelten, dass wirklich nur noch das für Leistungen ausgegeben werden kann, was auch auf der anderen Seite eingenommen werden kann. Und um immer steigende Beiträge zu verhindern, soll jetzt an der Ausgabenseite gespart werden. Sind das Zumutungen, die jetzt irgendwann einfach unumgänglich wurden mit voranschreitender Zeit?
Dazu muss man erstmal sagen, dass diesem 15 Milliarden Defizit 12 Milliarden gegenüberstehen, die Jahr für Jahr aus der Solidargemeinschaft der Krankenversicherung, also Versicherte und Arbeitgeber, gezahlt werden für die Krankenversicherungskosten, für die Gesundheitsversorgungskosten von Grundsicherungsbeziehern, also bis vor kurzem Bürgergeldbezieher. Der Staat zahlt dafür eine Pauschale pro Monat, die deckt aber bei weitem nicht die tatsächlichen Kosten. Da ist eben eine Differenz von 12 Milliarden Euro pro Jahr. Auch ein jetzt gerade heiß umstrittenes Thema, was jetzt gerade ganz doll an Fahrt gewinnt, vor und hinter den Kulissen. Das ist im Grunde klar, dass das von der ganzen Systematik, von der Finanzlogik, von der Steuerlogik her so eigentlich nicht bleiben kann. Das ist eine Ausgabe, die gehört ganz klar in den Staatshaushalt. Und ich halte das für sehr schwierig, auf großer Front Ausgabenkürzungen und Streichungen zu vertreten, wenn gleichzeitig dieser 12-Milliarden-Block in der Krankenversicherung bleibt, wo er von der Systematik her überhaupt nicht hingehört. Und lustigerweise haben sich da die Rollen ein bisschen vertauscht. In der letzten Legislaturperiode gab es einen SPD-Gesundheitsminister, der unbedingt wollte, dass diese 12 Milliarden, damals war es noch ein bisschen weniger, dass die aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Und damals gab es einen FDP-Finanzminister, wir erinnern uns alle an Christian Lindner, der war strikt dagegen. Und schwupps, jetzt hat sich das parteipolitisch getauscht. Der Finanzminister, der das Geld rausrücken müsste, kommt von der SPD. Die Gesundheitsministerin ist von der CDU. Und da sieht man das dann auf einmal ganz anders, ob das machbar ist und umgestellt werden soll auf Seiten der Sozialdemokraten, die mit dem Thema hadern, also da auch nicht die eine strikte Antwort geben. Aber bisher rückt Minister Klingbeil das Geld eben nicht heraus.
Aber bleiben wir mal noch kurz bei dem Thema, weil ich das sehr spannend finde. Was ist denn überhaupt die Vorgeschichte? Warum ist dieser Posten denn überhaupt bei den gesetzlichen Krankenkassen verankert und nicht ohnehin schon im Bundeshaushalt, wie ja die sonstigen Transferleistungen auch verankert sind?
Der ist da verankert, weil das eine elegante Möglichkeit ist, den Staatshaushalt auf Kosten der Versicherten und auf Kosten der Arbeitgeber, also auf Kosten des Krankenversicherungssystems einfach ein bisschen zu schonen. So schlicht ist es. Das ist ein Taschenspielertrick und der ist schon seit Jahren, ist der Aufregung wert und jetzt findet diese Aufregung auch statt.
Das ist aber jetzt eine Maßnahme, die es genau nicht in das Paket von Nina Wagen geschafft hat, weil es eben den Koalitionsausschuss nicht überdauert hat. Aber schauen wir uns mal die Sachen an, die es geschafft haben. Beispielsweise soll die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern jetzt zumindest schrittweise abgeschafft werden. Ist es aus Ihrer Sicht ein überfälliger Schritt oder sollte man da vielleicht nochmal zweimal drüber nachdenken?
Das ist eben auch immer eine Frage, wo setzt man den Rotstift zuerst an? Ich kann dem Argument, dass man da was streichen muss, schon was abgewinnen. Aber wie gesagt, man muss immer überlegen, was sind die größten Blöcke, wo fange ich zuerst an? Und natürlich greift man damit auch in die Lebensmodelle ein, auf die Menschen sich eingerichtet haben. Aber klar ist, das ist auch ein relevanter großer Kostenblock. Und da gibt es schon gute Argumente zu sagen, das ist nicht die Aufgabe der Solidargemeinschaft, da Ehepartner, Ehepartnerinnen, die zu Hause sind, mitzufinanzieren.
Das ist quasi das gesundheitspolitische Äquivalent zum Ehegattensplitting auf der steuerpolitischen Seite. Andere kleinere Sachen oder nicht kleinere, aber weitere Sachen, die in diesem Maßnahmenpaket noch mit drin stehen, sind beispielsweise die Streichung von Kassenleistungen für Homöopathie. Es soll mehr zugezahlt werden. Bei Medikamenten sind das unterm Strich Maßnahmen, wo jeder ein bisschen von betroffen ist, aber keiner zu viel und man deswegen sagen kann, es ist doch ein guter Kompromiss oder ist, wie würden Sie es bewerten?
Unterm Strich ja, das trifft es ganz gut. Das sind Zumutungen, die sich schon auch irgendwie verteilen und dann eben zum großen Teil auch zumutbar sind. Das ist ein vernünftiges Paket. Speziell der Punkt Homöopathie, da kann man ja nur sagen, endlich, ja, dass dieser Quatsch von Krankenkassengeldern bezahlt wird. Das ist ja nun schon längst Unfug. Da würde ich ganz klar sagen, wer den Placebo-Effekt nutzen und teuren Zucker kaufen will, kann das gerne tun, möchte ich mit meinen Krankenkassenbeiträgen aber nicht mitfinanzieren. Ansonsten würde ich aber den Vergleich zum Ehegattensplitting nochmal in Zweifel ziehen wollen. Ich finde, das ist noch ein bisschen was anderes. Denn da geht es ja, ich glaube, das wird in der öffentlichen Diskussion manchmal falsch wahrgenommen, da geht es ja darum, dass der Staat zwei verheiratete Leute als Einheit betrachtet und sich erstmal von außen nicht einmischt, wer wie viel des gemeinsamen Einkommens erwirtschaftet. Da geht es ja im Grunde um eine innere Freiheit, innerhalb einer Ehe sich aufteilen zu können, wie man möchte. Da gibt es viel dran zu kritisieren. Das ist auch die Frage, ob das im Jahr 2026 da Ehe als alleiniger Anknüpfungstatbestand noch das Richtige ist. Da würde ich auch mal ein Fragezeichen hinsetzen. Aber ich finde, das Ehegattensplitting ist besser als ein Ruf. Stellen wir es uns mal umgekehrt vor. Es gäbe kein Ehegattensplitting. Jemand, der nur für sich selber sorgen muss und alleine berufstätig ist, zahlt genauso viel Steuern wie jemand, der zu Hause einen Ehemann oder eine Ehefrau hat und noch Kinder. Jetzt mal ganz schematisch gesprochen, ich glaube, das wäre auch nicht fair. Muss man natürlich dazu sagen, Kinder sind dann steuerlich nochmal was anderes.
Genau, also, und es gibt ja auch den Gegenvorschlag des Familiensplittings, dass man halt quasi kinderlose Ehepaare dann wie zwei Einzelpersonen betrachtet, weil ja da theoretisch weil die Frau da theoretisch oder auch der Mann theoretisch die Möglichkeit hätte oder beide die Möglichkeit hätten, Vollzeit zu arbeiten, aber wollte ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Ich würde jetzt vielleicht mal von den Inhalten auf die politische Ebene schauen, weil diesem ganzen Wochenende das Ringen ums Reform ging ja ein doch ziemlich fundamentaler Streit zwischen Finanzminister Klingbeil und Wirtschaftsministerin Reiche voraus. Ein ziemlicher Richtungsstreit zwischen Ordnungspolitik und eigentlich sozialdemokratischer, keynesianischer Politik. Wenn wir jetzt auf dieses Maßnahmenpaket als Ganzes schauen, kann man sagen, dass sich da eine Seite eher durchgesetzt hat oder ist es, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ein klassischer Minimalformelkompromiss?
Na, also ich würde sagen, Frau Reiche hat sich schon mal nicht durchgesetzt. In der Unionsfraktion und bei Frau Reiche gab es ja eben die Auffassung, dass man halt nicht alles abfedern kann, dass der Staat nicht jede Krise mit Geld zuschütten kann. Und jetzt hat man eben doch, wie am Anfang besprochen, bei diesem Tankrabatt zur Gießkanne gegriffen. Also ich würde sagen, Frau Reiche geht inhaltlich schon mal nicht als Siegerin aus der Sache hervor, auch wenn sie sich jetzt politisch wieder stabilisiert zu haben scheint. Aber inhaltlich durchgesetzt hat sie sich da nicht.
Aber politisch stabilisiert, also sie wurde ja immerhin sowohl im Parteivorstand als auch in der Fraktion mit großem Applaus bedacht. Es scheint schon einen großen Solidarisierungseffekt in der Partei mit ihr zu geben. Vielleicht auch ein bisschen in Abgrenzung zum Bundeskanzler, der sie ja dann doch öffentlich sehr stark kritisiert hat. Könnte sie trotzdem gestärkt aus dieser Woche herausgehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mittelfristig kann sie da noch lange von zehren, weil sie natürlich ein Stück weit auch zur Galionsfigur geworden ist. von den Menschen, die sich den alten Friedrich Merz, den Oppositionsmerz zurücksehen, der eine ganz harte Linie vertritt, ganz klare Position. Weiten Teilen der Union ist Friedrich Merz als Kanzler ja viel zu sozialdemokratisch. Und diese Sehnsucht muss ja irgendwo hin, die muss ja irgendwo andocken. Und da ist Katharina Reiche gerade die Richtige.
Aber setzt das nicht auf der anderen Seite jetzt auch koalitionäre Fliehkräfte in Kraft, die ja der Kanzler eigentlich versucht, unterm Deckel zu halten, weil er eben als Koalition, als Bundesregierung erfolgreich sein will und eben nicht als CDU-Vorsitzender, der möglichst viele CDU-Positionen durchdrückt? Also könnte das nochmal zu einem großen Problem werden, dass ihm die eigene Parteibasis, seine ehemaligen Hardcore-Fans da offen entgegenstellen, wie es ja beispielsweise im Rentenstreit auch schon durch die Junge Union geschehen ist?
Genau, also das ist ja ein fortdauerndes Problem und das hat ja auch schon zu Eskalationen geführt. Ich meine, auch Ende der letzten Woche, das war ja eine wirklich massive Eskalation und eine wirklich dolle Krise, in der die Koalition da im Endeffekt doch auch ziemlich plötzlich steckte. Ne? Frau Reiche ist da ja mit einer großen Unerschrockenheit rangegangen. Während Herr Klingbeil in seinem Ministerium mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammensaß, hat sie spontan ein Pressestatement einberufen und richtig losgemeiert. Und das Problem, diese Konfliktlinie ist überhaupt nicht gelöst. Uns steht ja auch die ganze Diskussion um Rentenreform noch bevor. Also das kann definitiv nochmal für sehr viel Dynamik sorgen.
Nina Wagen hat ja gezeigt, dass es auch anders geht. Nicht durch einen Frontalangriff auf die SPD, sondern durch Vorschläge, die in der Sache ja nicht weniger hart sind, nicht weniger Zumutungen mit sich bringen. Aber sie hat es halt abgefedert durch das Ergebnis der Kommission. Sie ist mit diesen Vorschlägen erst in den Koalitionsausschuss gegangen und dann der Öffentlichkeit präsentiert. Macht sie inhaltlich es einfach schlauer, wenn wir jetzt inhaltlich bewerten, als möglichst viele Inhalte durchbringen? Macht sie es da schlauer als Katharina Reiche?
Das ist eine gute Frage. Der Lackmustest für Frau Wagens Art, eine Reform voranzutreiben, der steht ja erst noch bevor, und zwar jetzt in den kommenden Wochen. Um ihr Reformpaket wird jetzt noch hart verhandelt. Als Gesundheitsministerin hat man es da ja nicht nur mit dem Koalitionspartner zu tun, sondern auch mit sehr, sehr mächtigen Lobbygruppen. Wahrscheinlich ist kaum irgendwas so schwer zu verhandeln wie eine Gesundheitsreform. Also das muss man sehen, wie weit sie da wirklich kommt. Für sie kommt es in den nächsten Wochen wirklich sehr drauf an.
Blicken wir nach vorne zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Wir haben jetzt noch 3 Monate bis zur Sommerpause. Ich glaube, es sind jetzt noch 6 Sitzungswochen, mach so minus. Was kann die Koalition denn bis zur Sommerpause noch schaffen und was trauen Sie der Koalition Sachen Reform generell noch zu?
Also ich traue der Koalition in Sachen Reform gerade nicht so viel zu, lasse mich aber jederzeit sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Prognosen sind ja, wie wir alle wissen, schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber das Muster bisher ist eben langer Streit, der unschön eskaliert, dann ein kleiner Kompromiss, in den dann vielleicht aus München noch irgendwas Unschönes reinverhandelt wird. Ich erinnere an die Mütterrente oder an die Gastrosteuer. Und ich sehe nicht so richtig die Dynamik, wie sich das ändern sollte. Es gibt eine grundsätzliche Bereitschaft auf allen Seiten, das Vernünftige zu tun, sich zusammenzuraufen, gemeinsam voranzukommen. Die ist absolut da. Aber die politischen Grundüberzeugungen sind einfach sehr, sehr unterschiedlich, sind damals bei den Koalitionsverhandlungen eben auch nicht ausdiskutiert worden. Vieles wurde in Kommissionen ausgelagert. Und Reformen, wo man sich wirklich gemeinsam gut und positiv durchgerungen hat, das war bisher wenig im Vergleich zu den Feldern, wo man sich öffentlich behagt und mit schlechtem Management aufhält.
Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin erstmal für die Einschätzung, liebe Karin Christmann. Schön, dass Sie da waren.
Vielen lieben Dank, es hat Spaß gemacht.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt.
Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.